Trotz Adventszeit sind wir immer noch im Thema Arbeit. Und ich glaube, es geht ganz fest auch über die Arbeit, um das Thema Advent. Es geht um das Thema oder um die Frage, wie können wir leuchten an dem Platz, wo Gott uns angestellt hat. Und wir haben euch gebeten, über das Wochenmail zum Fotos einschicken von eurem Arbeitsplatz. Leider haben wir nur ganz wenig bekommen auf diese Woche. Wir könnten nochmal so einen richtigen Endspurt machen auf den nächsten Sonntag. Ich möchte euch einladen, um nochmal ein Foto zu schicken. Aber da, wir haben ein paar. Da sehen wir Rahel Glor im Altersheim, in der Wäscherei, im unteren Stock, wo man nie hinkommt. Da sehen wir einen Büroalltag, eine Hand und die grosse Rätselfrage vom heutigen Morgen. Wem gehört die Hand? Die ist der Miriam Sick. Da sehen wir eine Mutter, Claudia Aliyev, mit ihren Zwillingen, mit dem Juri und der Hanna. Und dann noch ein Bild von gestern, von der Küchenreinigung, wo wir hier sehen, die Madeleine Innebnit, die Ruth Sommer, der Rudi Sommer und der Peter Innebnit. Und der, der fotografiert hat, ist der Sirio, der Chef von ihnen. Von einer Person, wo ich nachher ein kurzes Interview auch mit ihr mache, die Person hat nicht ein Foto eingeschickt, sondern einen kurzen Videoclip mit einem Porträt von ihrer Firma, die er arbeitet. Ganz herzlich begrüße den Dani Hauser. Mal in einer anderen Funktion. Normalerweise tut er moderieren hier. Heute ist er hier als Interviewgast, dass wir vielleicht einmal herausfinden, was sind denn da für Leute überhaupt, die man hier jeden Tag sieht. Dani, ich habe mega Freude, dass du da bist. Letztes Mal haben wir einen Lehrling gehabt, Corinna Friedrich aus dem Altersheim, VG-Lehrling. Heute haben wir jemanden, der eine andere Tätigkeit macht. Was ist deine Tätigkeit bei Swisslog, Dani?
Also ich versuche das möglichst einfach und verständlich zu erklären. Ich habe vor 20 Jahren als Praktikant bei der Swisslog angefangen. Ich durfte dann verschiedene Aufgaben machen und darf jetzt verantwortlich sein für all die Aktivitäten und Organisationen in Zentraleuropa und im Nahen Osten. Das, was wir vorhin gesehen haben, das war unser Kundentag in Dubai gewesen, Anfang November. Das ist im Moment eine Tätigkeit, die bei mir sehr viel Zeit einnimmt, der Geschäftsaufbau in den Arabischen Emiraten, also Dubai, aber auch Saudi-Arabien. Dort bin ich gerade an einer Firmengründung oder auch Kuwait.
Wir hören alle daraus raus, du hast eine sehr grosse Verantwortung in deinem Beruf. Mich würde es wundern, wie kann man in dem Verantwortungsbereich, wo du bist, so in den Leuten, die du zusammen bist, wie kann man da ein Glower sein, wie kann man da leuchten?
Also zuerst einmal Verantwortung. Ich übernehme gerne Verantwortung. Dafür, also ja, stehe ich dazu. Aber ich habe auch grossen Respekt davor, weil es sind verschiedene Ansprüche, die ich befriedigen darf. So ein Unternehmen gehört nicht mehr, sondern an einem Mutterkonzern. Und da hat es einen Haufen Mitarbeiter, die Ansprüche haben, aber auch Kunden. Und das, ich habe grossen Respekt davor, das ausgewogen zu machen. Jetzt zum Thema Glauben. Also, wir haben viel Gespräche mit Mitarbeitern und das kommt ab und zu vor, dass jemand sagt, ja, wir erzählen dem Kunden das und das Geschichtli, oder? Und in so einer Situation sage ich sehr vehement, hey, vergiss es, wir bleiben bei den Worten. Oder wenn jemand flucht, das kommt leider auch ab und zu vor in meinem Umfeld, dann sage ich, hey, bisschen gut, das geht wirklich, das vertrage ich nicht, das geht gegen meine christlichen Grundwerte.
Ja. Bist du manchmal in einer Zwickmühle, dass du den Eindruck hast, ich weiss jetzt eigentlich, was richtig ist, aber ich kann es jetzt nicht machen wegen dem Geschäft oder wegen deiner Position oder so?
Gut, manchmal denke ich, ich würde gerne mehr auch über meine Überzeugung, über mein christliches Verständnis sagen. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Skrupel, dass ich, ja, dass es so ein Missbrauch von meiner Position auch könnte sein.
Wie erlebst du die Gratwanderung zwischen dem, den Wert aus deiner Identität heraus, von Gott zu beziehen, oder die Identität aus der Arbeit zu beziehen? Also die Gratwanderung, oder? Du bist der Daniel, du hast irgendwie einen guten Job und so weiter. Das ist meine Identität, mein Status und dem, dass Gott dir Identität gibt. Wie erlebst du das?
Also mir denke ich eine ganz, ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich könnte die erst beantworten, wenn sich irgendetwas Gravierendes ändern würde in meinem Leben. Bei Familie oder Gesundheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie nicht mehr Sport machen könnte, nicht mehr springen könnte. Oder wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Oder? Ja. Und ich, Ich danke jeden Tag für meinen Arbeitsplatz, weil ich weiss, das ist nicht selbstverständlich und das kann sich morgen ändern, weil es ist auch eine Schleudersitzposition, oder? Ja. Und eben, das Unternehmen gehört nicht mehr. Ich bin abhängig von denen, die irgendwie oben dran sind an mir.
Ich glaube, du hast ganz etwas Wichtiges gesagt. Aber was wirklich im Herz innen ist, zeigt sich oft erst in schwierigen Situationen, in Stresssituationen oder wenn es starke Veränderungen gibt. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Ich werde nachher in der Predigt sagen, dass es Auswirkungen hat, oder? Wenn wir uns mit der Arbeit einen Namen machen wollen. Angst, Unzufriedenheit, Einsamkeit oder falsche Kompromisse. Meine Frage ist, kannst du zu einem von diesen Punkten etwas sagen? So voraus, vor der Predigt schon.
Also, ja, Namen machen. Ich würde wirklich ganz vorsichtig würde sagen, ich glaube nicht, dass ich mir einen Namen machen mit dem, mit meiner Tätigkeit. Aber zum Beispiel Angst oder Besorgnis, kenne ich sehr gut. Angst vor falschen Entscheidungen oder auch vor Einflüssen von Konkurrenten, die mit ganz anderen Lohnniveaus arbeiten, wo wir vielleicht als Schweizer Unternehmen mit doch sehr vielen Schweizer Mitarbeitern auch einen Nachteil haben. Da machen wir häufig Sorgen.
Dani, danke vielmals, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast und du sollst gesegnet sein, als Gesendeter an deinem Arbeitsplatz, in dem Ort, wo du bist, dass du dort wirklich kannst leuchten für Jesus.
Danke vielmals.
Ein kleiner Bub kommt auf die Weihnachten so einen Bobbycar rüber. Wisst ihr, wer ein Bobbycar ist? Wo man drauf sitzt und mit den Füßen angibt und so. Und er hat mega Freude und er dreht Runde um Runde. Jeden Tag. Irgendwann aber wird es ein bisschen langweilig und er fragt sich, ob man nicht noch etwas anderes machen könnte mit dem Bobbycar, zum Beispiel fliegen. Die Gedanken, der setzt sich fest in seinem Hirn und er denkt, ich möchte anfangen zu fliegen. Er baut sich eine Sprungschanze. Und geht drüber und noch ein bisschen höher und springt wieder drüber, aber das ist kein Beding, möchte einfach nicht in der Luft bleiben. Irgendwann stellt er entweder den Bobbycar entnervt in die Decke und sagt, das ist zu nichts zu brauchen, oder er holt sich eine Gehirnerschütterung. Aber eigentlich ist ein Bobbycar gar nicht fürs Fliegen konzipiert. Genauso ist es, wenn ich mein tiefstes Glück, meine Anerkennung und Sicherheit nicht bei Gott, sondern in der Arbeit suche. Wir erwarten dann etwas von der Arbeit, was uns gar nicht geben kann. Vor ein paar tausend Jahren war es. Dort haben die Menschen noch alle auf einem Haufen gelebt auf dieser Welt. Auf einem Flecken. Und sie hatten eine grossartige Idee gehabt. Und zwar haben sie gesagt, 1. Mose 11, Vers 4, hat dort die Elberfelder Übersetzung, und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Wir stürzen uns in die Arbeit und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Ein gigantischer Turm, um sich einen Namen zu schaffen, um sich einen Namen zu machen. Ich zitiere heute etwa 3 oder 4 Mal den Tim Keller, das ist ein Pfarrer von New York, der ein Buch geschrieben hat, Berufung, eine neue Sicht auf unsere Arbeit. Und er sagt, die Menschen damals wollten mehr Macht, Ruhm und Autonomie. Doch ihre prahlerischen Worte enthüllen ihre tiefe innere Unsicherheit. Wer sich einen Namen machen muss, der hat keinen. Er weiß nicht, wer er ist. Der Turmbau zu Babel war ein großartiges Projekt, aber es offenbart auch, dass sie keinen Namen haben, sondern selber sich einen machen müssen. Viele Menschen wollen sich einen Namen schaffen und andere durch die Arbeit beeindrucken. Viele wollen zeigen durch ihre Arbeit, dass man wertvoll ist. Und nicht nur durch die Arbeit, das gilt auch in jeder Schulklasse. Beispielsweise durch vielleicht eine gewisse Note, die man erreichen möchte, oder einen gewissen Status, den man möchte haben in einer Klasse. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, wo ich heute arbeite, so, im kirchlichen Bereich, habe ich natürlich keinen Namen gehabt. Man hat keinen Namen, sondern die Leute haben mir immer den Namen von meinem Bruder gesagt. Weil der schon viel länger da in diesem Business war, oder? Und irgendwie hat mich das auch ein bisschen gestört. Da denke ich, bin doch selber. Und im Laufe des Jahres habe ich mir einen Namen geschaffen. Ich habe mir einen Namen gemacht. Im Kishona-Werk zum Beispiel, und ganz viel mal, wenn ein Telefon läutet, und dann sehe ich auf dem Display, dann sind die ersten so, dann sehe ich, dass schon irgendeine Gemeinde anläutet, weil irgendwie möchte jetzt etwas wissen, weil sie wissen, da hat es einen Namen und die haben schon gewisse Erfahrungen gemacht und da kann ich profitieren davon. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn man einen Namen hat, den macht man sich auch nicht selber, sondern den geben ja andere. Die Frage ist, was macht der Name mit mir? Gibt der Name mir meinen Selbstwert? Gibt der Name mir meine Identität? Mein Status? Und da würde ich sagen, wieder Dani, um diese Frage zu beantworten, muss eine Krisensituation passieren im Leben. Ich habe mir jahrelang hätte ich mir eine Frage gemacht, du hast gesagt, das Geschäft gehört ja nicht mir, oder? Das Geschäft, das gehört auch nicht mir. Das gehört sogar am höchsten Chef. Hätte ich immer als Lippenbekenntnis, hat das immer gut verhebt bei mir, bis, ich habe da zwei, dreimal schon darauf hingewiesen, bis der Bär gekündigt hat. Und plötzlich eine tiefe Unsicherheit sich gezeigt hat und denkt, und jetzt, was geht weiter? Verliere ich meinen Namen, weil es plötzlich vielleicht nicht mehr so läuft, wie es immer gelaufen ist? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass da ganz andere Sachen noch mitschwingen und dass ich mir einen Namen gemacht habe im Laufe der Jahre, wo ich ganz viel Status daran hängen tue. Die Arbeit wird zu unserem Götz. Und wie man sich vor einem Götter vor Götterfiguren niederwirft, sie bedient, ihnen zu essen gibt, um ein gutes Leben zu bekommen, so werfen wir uns vor der Arbeit nieder, geben ihnen alles, was sie fordern, damit wir Ansehen, Sicherheit und Selbstachtung bekommen. Die Arbeit ist nicht, von Gott nicht geschaffen worden, um uns tiefsten Glück und den Lebenssinn zu geben. Wenn wir aber unsere Identität in der Arbeit suchen, dann wird es massive Auswirkungen haben. Wie gesagt, oft erst, wenn es mal nicht so gerade ausläuft, sondern wenn vielleicht gewisse Krisen kommen oder Stress da ist. Eine erste Auswirkung ist Gefangenheit in Angst. Ein Bub hat im Französisch ein 4,5 bekommen und hat bittere Tränen vergossen. Symptomatisch für seine Laufzeit in der Schule. Immer ein bisschen die Angst. Ich könnte dem nicht mehr genügen. Ich habe meinem eigenen Standard nicht mehr genügen. Die Noten, die ich morgen mache, können schlechter sein als die ich heute gemacht habe. Und so ist es oft vorgekommen, am letzten Tag der Schulferien, dass er voll Krise hatte. Angst hatte vor dem, was jetzt wieder kommt. Er war der Klassenbeste gewesen, aber nicht beliebt. Kennst du die Angst vor dem nächsten Arbeitstag? Das letzte Projekt war sehr erfolgreich. Wie wird das nächste werden? Ich kenne das übrigens sehr gut. Vielleicht die Angst davor, arbeitslos zu werden und der Gesellschaft nicht mehr können das geben, was ich immer gegeben habe. Angst vor dem Gedanken, chronisch krank zu werden. Viele Familienfrauen haben Angst vor der Reaktion von Besuchern, vor allem aus der eigenen Verwandtschaft, wie sie auf ihre vermeintliche Chaos im Haushalt reagieren. Warum stört es uns so sehr, wenn unsere Kinder in der Öffentlichkeit nicht folgen? Wenn ich meinen Wert, meine Anerkennung und Sicherheit in der Arbeit suche, dann geht zu Recht sehr schnell die Angst um. Auf die Angst können wir verschieden reagieren. Wir können den Bobby Carrie Decken werfen, ein bisschen resignieren und so ein bisschen aufs Wochenende arbeiten, so quasi. Man muss einfach noch machen, dass es gemacht ist. Von der Arbeit sozusagen kapitulieren oder wir können uns noch mehr reinbeissen. Und das Knick brechen dabei. Zweit ist gefangen in Unzufriedenheit. Ein Autor hat beschrieben in seinem Buch, wie er gestrebt hat, für einen Platz an der Elite-Universität überzukommen. Und tatsächlich hat er den Platz auch bekommen. Und dann schreibt er, was jetzt? Jetzt bin ich hier, aber wie geht es weiter? Bei jedem Schritt auf meinem Weg blickte ich voraus auf das nächste Ziel, etwas, was endlich die Verheißung der Zufriedenheit erfüllen würde, aber ich konnte es nicht finden. Es gibt immer noch mehr zu tun. Es gibt immer noch mehr zu erreichen. Die Ziellinie ist sozusagen beweglich. Zufriedenheit entwischt uns eins fürs andere Mal. Und wieder haben wir beide Optionen offen. Den Bobby Carr in die Decke führen, einfach noch Dienst nach Vorschrift zu machen oder uns umso mehr in die Arbeit stürzen. Noch ein bisschen mehr Erfolg, noch ein bisschen mehr Geld, noch einen nächsten Schritt in der Karriere machen. Kennst du das Gefühl, dass du deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder um die gemeinsame Zeit betrügst? Vielleicht weißt du jetzt schon, dass du eines Tages wehmütig zurückblicken wirst und wirst denken, wie schnell sind sie gross geworden? Und wie wenig Zeit habe ich gehabt für meine Kinder? Weil du nicht aus dem Hamsterrad rausgekommen bist, weil es so viel zu gönnen gegeben hat. Kann es sein, dass du dein Glück, deinen Wert, deine Sicherheit in der Arbeit suchst? Wenn es so ist, dann gilt es aufzuwachen. Weil die Arbeit wird dir schlicht das nicht geben können, was du suchst in ihr. Wer sein Glück in der Arbeit sucht, bleibt immer auf der Suche. Eine dritte Gefangenschaft ist die Einsamkeit. Im Turbaum von Babel passiert da etwas ganz Spezielles. Sie haben ja wollen eine Einheit sind, dass sie nicht auseinandergehen. Und dann steht es in der Bibel, dass Gott vom Himmel oben runterkommt. Oder die haben die Eindruck, sie gehen jetzt bis zum Himmel auf einen Turm bauen. Und dann steht, fast ironisch ist es. Das heisst, Gott ist runtergestiegen vom Himmel, um zu schauen, was denn die Menschen für ein Projekt gemacht haben. Aus der Sicht von den Menschen gigantisch, aus der Sicht von Gott fast nicht sichtbar. Und dann schaut, dass er ihr Projekt zum Scheitern gebracht hat, weil er ihre Sprache verwirrt hat. Und wenn sie dann mal so richtig mühsam ist im Französisch in der Schule, dann weisst du wieso. Den halben Babylonier, die den Turm bauen wollten. Tim Keller sagt dazu, die Menschen damals wollten mehr Macht. Nein, wir sehen hier ein Prinzip, das die ganze Bibel durchzieht. Sünde hat Folgen. Die Wünsche des sündigen Herzens in mir drin führen zu Rissen im Gefüge der realen Welt. Der innere Wunsch, mir einen Namen zu machen, zerstört meine Umwelt. Wenn ich herausstechen will, dann muss ich andere ausstechen. Wenn ich herausstechen will, dann muss ich andere ausstechen. Bei einem Konkurrenzkampf. In Prediger 4, Vers 4 steht es. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Da zeigt es etwas von einer Konkurrenzsituation. Ein Mensch, der sich dort arbeitet, möchte einen Namen machen und das führt in die Einsamkeit. Konkurrenzkampf führt, macht einsam. Müssen den anderen ausstechen, macht einsam. Ich stelle ein paar Fragen. Behaltest du bewusst Informationen oder Know-how für dich, weil du befürchtest, dass der andere besser werden könnte als du? Hey, da bin ich mal so auf die Welt gekommen, ich habe das mal so gelesen in einem Artikel, dass, wenn man Menschen möchte fördern, mentoringmäßig, dass man nichts zurückbehalten soll, sondern alles soll zur Verfügung stellen. Hey, wie viel habe ich so quasi so exklusiv gedacht, den kannst du mal brauchen. Den Gag kannst du mal brauchen. Und hat ganz viel von mir so ein bisschen angespart. Dass ich es im richtigen Moment einsetzen kann und mir einen Namen machen. Wie falsch ist es? Gibt es Menschen, dass wenn die einen Fehler machen, dich aufatmen lassen? Dass dich das aufatmen lässt, wenn andere einen Fehler machen? Gibt es Menschen, wenn sie versagen, dass dir ganz kurz ein Lächeln übers Gesicht huscht? Das sind so Fragen von der Einsamkeit. Und wenn das so ist, dann ist deine Arbeit nicht mehr der Versuch, Gottes Welt wieder zu gestalten, ist ja nicht mehr Dienst am Nächsten, sondern Mittel, um dich selber voranzubringen. Und dir einen Namen zu schaffen. Eine vierte Auswirkung von dem, wenn ich mir einen Namen machen möchte, ist, ich bin gefangen in falschen Kompromissen. Ich erzähle euch ganz kurz eine riesige Geschichte von der Esther im Alten Testament. Die Esther war ein jüdisches Mädchen. Sie hat in einer Zeit gelebt, wo die Juden, wo ihr Volk verteilt im Grossreich von Persien waren. Der König von dort, der Xerxes, der hat seine Frau in die Wüste geschickt, weil sie ihm nicht gefolgt hat. Und er hat eine neue Königin gesucht, hat einen Schönheitswettbewerb veranstaltet und Esther hat den Schönheitswettbewerb gewonnen. Und ist Königin geworden. Aber Esther, die hat ihre jüdische Herkunft und ihren jüdischen Glauben, hat sie König nicht gesagt. Und dann steht im Esther Kapitel 3, steht, dass der höchste Minister von dem König Xerxes, dass der eine Idee hatte, und zwar hat er das Volk der Juden ausrotten. Dazu hat er ein Gesetz schaffen, wo dem hilft, wo die Juden vernichtet werden. Und dann ist ein Verwandter von der Esther, der Mordechai heisst der, der hat gedacht, die Esther, der hat jetzt so einen guten Platz im Palast. Ich gehe auf die Esther zu und frage sie, ob sie nicht das Wort für ihr Volk eingeben könnte. Die Esther, die hat gewusst, wenn ich zum König gehe, ohne dass er mich gerufen hat, dann kann ich umgebracht werden. Es war nicht ganz ungefährlich und darum hat sie gezögert. Sie hat nicht gewusst, ob sie jetzt das machen soll oder nicht. Und der Mordechai sagt dir, vielleicht bist du ja gerade drum Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung rauszuretten. Dass du im Palast lebst, ist eine einmalige Chance für das Volk, zu dem auch du gehörst. Esther weiss, was richtig ist, aber sie weiss auch, was sie verlieren kann. Und ich glaube, die Zwickmühle, die kennen wir alle. Und ich sage dir jetzt schon, dem Ort, wo Gott dich angestellt hat, egal ob es in deiner Schulklasse ist oder ob es du in der Familie ist oder am Arbeitsplatz, das ist der Palast, wo du Gott dich angestellt hat, um etwas zu bewegen. Aber manchmal kommen wir mal in so Zwickmühle, ich habe vorhin Dani auch gefragt, ob es so Zwickmühlen gibt. Vielleicht, eben du siehst, dass Sachen Unrecht laufen am Arbeitsplatz oder du siehst, dass man nicht ganz richtig mit der Wahrheit umgeht oder dass Kunden etwas gesagt wird, was nicht ganz stimmt oder etwas nicht gesagt, was eigentlich stimmen würde. Und du weißt ganz genau, wenn du jetzt etwas sagst, kann auch in der Schulklasse, wenn du merkst, da passiert Mobbing. Du weißt ganz genau, was richtig ist, aber du weißt, wenn du dich für die Person einsetzt, dann verlierst du dein eigenes Ansehen vielleicht in der Klasse. Du siehst genau, du kannst ganz viel verlieren, aber auch ganz viel gewinnen. Du weißt, wenn du jetzt etwas sagst, dann wirst du die Stimmung am Arbeitsplatz sinken oder du wirst vielleicht sogar deinen Arbeitsplatz verlieren. Die Esther lebt im Palast, das eröffnet ihre grossen Möglichkeiten, aber auch sehr viel, was sie verlieren kann. Nochmal Tim Keller. Was Mordechai hier zu Esther sagt, geht die meisten von uns sehr direkt etwas an. Du denkst vielleicht, du hast nur wenig, weil du immer noch mehr willst, aber du hast viel. Du hast viel. Und Gott ruft dich dazu auf, es einzusetzen. Wenn du nicht bereit bist, deine Stellung im Palast für deine Mitmenschen aufzugeben, dann bist du ein Gefangener des Palastes. Angst, Unzufriedenheit, Einsamkeit, falsche Kompromisse. All das sind Auswirkungen von einer falsch verstandenen Arbeit. Wenn ich mir durch die Arbeit einen Namen schaffen will, dann schade ich mir letztlich selber. Ich betrüge die Menschen, die mir am wichtigsten sind und spotte dem Gott, der mir das Glück schenken will. Und darum muss es anders laufen. Darum dürfen wir uns nicht einen Namen machen müssen durch die Arbeit, sondern wir müssen uns einen Namen von Gott geben lassen. Die Namen in der Bibel haben eine grosse Bedeutung. Sie zeigen etwas von unserer Identität. Nach dem jüdischen Verständnis Und die Bibel ist ja im jüdischen Kontext geschrieben, darum ist es immer so wichtig, um wieder auch aus diesen Augen auch zu schauen. Da sage ich euch ganz paar Sachen, ganz spannende Sachen. Nach dem jüdischen Verständnis und auch biblischen Verständnis ist der Name eines der wenigen Dinge, wo wir in die kommende Welt würden mitnehmen. Vielleicht sogar das Einzige. Wir reden immer von der unsterblichen Seele. Gibt es gar nicht. Es gibt keine unsterbliche Seele. Wenn es eine unsterbliche Seele gibt, warum müsste denn Gott uns das ewige Leben schaffen für uns? Was sich durch den Tod durchhaltet, ist nicht unser Leib, auch nicht unsere unsterbliche Seele, sondern unsere Ich-Existenz. In der kommenden Welt wird Gott uns bei dem Namen rufen, den er uns gegeben hat. Verstehen wir das? Der Name ist unsere Identität. Ja, hat jemand den Kopf geschüttelt, jetzt versuche ich es nochmal zu sagen. Und der Name wird ins Buch vom Leben geschrieben. Und in der kommenden Welt wird er mit dem Namen gerufen. Es werden nicht unsterbliche Seelen irgendwo wieder aufgestellt oder so, sondern wir werden unsere Ich-Existenz, unseren Namen, unsere Identität, wir werden bei dem Namen gerufen werden. Ich erzähle noch ein bisschen weiter, dann kommt er vielleicht noch ganz draus. Vielleicht ganz exemplarisch hat Gott am Gründungspaar von seinem Volk, Abraham und Sarai, hat einen neuen Namen gegeben. Ihr seht, dass vorne aus Abraham geworden, aus Sarai ist Sarah geworden. Das hat eine tiefe Bedeutung. Das ist, bei beiden ist es H dazu oder es ist ein He. Im Hebräischen ist es ein He. He ist nach dem Verständnis von den Hebräern, von dem jüdischen Gedanken, ist das Zeichen von Gott. Das bedeutet, dass die zwei ein H bekommen haben, bedeutet, dass Gott sich mitten in ihr Leben eingemischt hat. Das sagt, Gott mischt sich ihres Leben ein. Hast du auch ein H in deinem Namen? Ich habe eins. Mein H übrigens hat auch mit Gott zu tun. Thias, das ist Theos, Geschenk Gottes. Aber es kommt nicht darauf an, ob dein Name wirklich ein H hat, sondern es ist eine Frage vom Herz, ob du das He in deinem Leben schon bekommen hast oder nicht. Und das ist, ich sage, das ist das entscheidende Frage in dem ganzen, zum ganzen Thema Arbeit. Das Seinte, Gott mischt sich ins Leben ein. Und nochmal etwas, das He im Hebräischen gibt etwas mehr richtig. Haus zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, heisst auf Hebräisch Beit. Ich weiss, dass die Leute, die Hebräisch können, ich bin da auf dünnem Eis. Das heisst Haus, aber wenn ich möchte sagen, ich gehe nach Hause, wenn das ein richtiger Punkt heisst, Beita. Da kommt das He hinten an. Gibt etwas mehr richtig. Und Gott sagt der Sarah und dem Abraham, oder ich habe vorhin schon gesagt, von dem Völkergemisch, was es gegeben hat, oder der Chaos, was es gegeben hat, oder der Turm von Babel, hey, durch euch zwei, durch Abraham und durch Sarah, kommt das ganze Völkergemisch, das ganze Völkergemisch, kommt eine neue Richtung über. Und wenn das Hey in dein Leben hineinkommt, dann kommst du, einerseits kommt Gott, mischt sich in dein Leben und andererseits kommt dein Leben richtig über. Du kommst einen Sinn über in dein Leben. Wie kommt das He in unser Leben hinein? Wie kommt unser Leben Sinn und Ausrichtung über? Das ist die entscheidende Frage. Das Heilmittel für falsch, es gibt das Heilmittel für falsch verstandene Arbeit und auch für die Auswirkungen von einer falsch verstandenen Arbeit. Gott spottet über unsere babylonischen Türme, aber er zeigt uns auch Perspektiven auf. Wenn du satt hast, dir selber einen Namen zu machen, der doch so schnell vergessen ist. Wenn du den Druck satt hast, weil du bei diesem Projekt nicht versagen kannst. Wenn du satt hast, gelähmt sie von deiner Angst oder davor, den eigenen Prinzipien zu verachten, dann komm mit ans Kreuz, an dem Jesus gehangen ist. Unsere Türme reichen nicht bis zum Himmel. Im Gegenteil. Wir laden uns Schuld auf, weil wir Gott verspottet, weil wir uns selber einen Namen machen wollen und uns den Namen nicht von Gott geben wollen. Sünde ist im tiefsten Kern Misstrauen gegenüber Gott. Vergiss den, dass du immer den Eindruck hast, wenn du zu Sünde gehörst, dann gehört Stellen, Lügen, Morden. Das ist vielleicht eine Auswirkung. Sünde ist im tiefsten Kern ein Misstrauen gegenüber Gott. Eine Unfähigkeit, uns von ihm annehmen zu lassen und uns von ihm lieben zu lassen. Das ist Sünde. Im tiefsten Kern. Wir glauben nicht, dass Gott uns Sinn, Sicherheit, Glück und Freude geben will und suchen es darum in der Arbeit. Komm mit zum Kreuz, wo Jesus an deiner Stelle hängt, wo er für dein Misstrauen gezahlt hat, wo jedes eigene Bemühen lächerlich ist. Was willst du Menschen mit deinem Reichtum beeindrucken, wenn deine Schuld so groß ist, dass nur er sie begleichen kann? Was willst du Menschen durch deine Beziehungen zu Einflussreichen beeindrucken, wenn du bei dem Schöpfer jeglichen Kredit verspielt hast? Was willst du dir Sicherheit schaffen, wenn die Bibel vor dem warnt, wo Seele und Leib verderben kann? Am Kreuz begegnen wir dem Gott, der uns alles schenken möchte. Wo wir uns selber durch viel Frust, Angst, Einsamkeit erarbeiten wollen. Und wir kommen den neuen Namen über. Verbunden mit einer vorzüglichen Identität. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Das ist das He in unser Leben hinein. Seine Gegenwart und der Sinn, die Ausrichtung in unser Leben hinein. Und der Name, mit dem wir gerufen werden, in der neuen Welt. Und das sind wir auch. Was ist es schon, Cousin oder Cousine vom DJ Bobo zu sein? Was ist es, ein Schwiegersohn von Donald Trump zu sein oder ein Neffe vom Dalai Lama? Wenn Gott, der die Welt geschaffen hat, uns Kind nennt. Es gibt doch die Witzen, oder, wo Kinder miteinander prallen. Mein Vater, oder? Oder? Mein Vater ist grösser und so. Einer hat zum Beispiel mal gesagt, der kleine Fritz, oder, der mit seinem Freund sich getroffen hat, hat ihn rumgeprallt und gesagt, der Freund gesagt, mein Vater ist Architekt. Der hat die Alpen gebaut. Da sagt der kleine Fritz, mein Vater sitzt im Knast, der hat das Tod mehr umgebracht. Und früher haben wir so gesagt, immer eins mehr, oder? Dann hast du alles ausgeschaltet. Hey, wenn Gott dein Vater ist, dann ist immer eins mehr. Wenn du Gott dein Vater nennen darfst, wie will ich da meinen Wert noch verbessern? Dann muss ich niemanden mehr ausstechen, ich habe gewonnen. Was will ich mich auf mein Haus oder meine Luxuswohnung etwas einbilden, wenn Gott mir im Himmel ein Appartement anbietet? Was hat das für Auswirkungen, wenn das He in unser Leben kommt und für unsere Arbeit? Wenn Gott sein He in unser Leben legt, bekommen wir einen neuen Namen, Beistand und Sinn. Ich habe gestern mit einem jungen Mann von da geredet, kurz einmal, und der hat gesagt, er hätte so eine Leidenschaft für die Arbeit, für Technik, für Wissenschaft. Und hat dann so ein bisschen Fragen, so quasi, ist das richtig, wenn ich als Christ so eine Leidenschaft habe für meine Arbeit? Ja, manchmal könnte sogar die Frage, wenn ich wirklich von Gott berufen bin, dann müsste ich doch irgendwo etwas in einer Kirche oder so arbeiten oder so. Vergiss es. Vergiss es. Ich habe gesagt, komm heute in die Predigt, sag, um was das geht. Die Frage allein ist, musst du dir einen Namen machen oder hast du den Namen schon bekommen? Das ist die Frage. Und wenn du den Namen bekommen hast, dann kannst du mit anderen zusammen arbeiten. Du kannst gemeinsam mehr bewegen. Du kannst Mitarbeiter fördern und sie über dich rauswachsen lassen. Du kannst dich von Herzen über ihren Erfolg freuen. Du kannst etwas wagen in deinem Arbeitsleben, weil dein Wert nicht am Erfolg hängt. Du kannst deine Arbeit mit einer grossen Leidenschaft tun und du kannst einen Haufen Überstunden machen. Aber du musst niemandem mehr etwas beweisen. Du bist frei, deine Arbeit gut zu tun. Du bist frei, Gottes Welt mitzugestalten und anderen zu dienen. Ich schließe mit dem Vers Kolosser 3, 23, das heißt, worin auch immer eure Arbeit besteht. Erwerbsleben, Familie, Schule, Pension. Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass das die Lösung ist für uns, all unsere Sorgen und Probleme auf dieser Welt, von dem ganzen Druck und dem ganzen Stress, den wir oft haben in unserem Alltag. Dass du uns den Namen gibst. Dass du uns dein Kind nennst, dass du dein Heer in unser Leben hineinlegst. Und ich wünsche mir nichts mehr als das, dass wir das alle erleben dürfen, die da drinnen sitzen. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die das Haar noch nicht haben in ihrem Leben, dass sie sich dürfen öffnen. Dass du präsent wirst in ihrem Leben, dass du dem Leben Sinn und richtig bist. Und ich bitte dich für die, die das eigentlich haben, aber es ist ein bisschen verschüttet. Die Arbeit ist doch wieder wichtiger geworden. Ich bitte dich auch gerade für die vielleicht, die in einer Krise sind, die vielleicht die Arbeit verlieren oder schon verloren haben. Oder sonst grosse Veränderungen anstehen. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass jedes Einzelne zutiefst den Wert und die eigene Identität von dir dürfen bekommen. Sprich du heute Morgen jedem Einzelnen in sein Leben hinein. Ich habe mein Leben von dir gegeben. Du gehörst mir. Ich gebe dir meinen Namen. Amen.